Einen schönen guten Morgen. Die Herrlichkeit des Herrn. Ich möchte euch fragen, an wann denken wir, wenn wir das Wort Herrlichkeit hören? Was ist Herrlichkeit? Und ich kann eine Erfahrung erzählen. Ich war in meinen ersten Jahren in Deutschland, also 2002, 2003 vielleicht, und ich habe bei der Universitätsmensa gegessen. Und es war ein schöner Tag, richtig so ein Frühlingstag, richtig hell, die Sonne hat geschienen und ich war in der Mensa und es war so eine Dame, die hat bedient bei dem Salatentheke und sie hatte immer mit den Studenten und mit den Mitarbeitern gesprochen. Egal wer das war, hatte immer einfach so ein bisschen konversiert. Und sie hat gesagt, was für ein herrlicher Tag. Und das war das erste Mal, wo ich das Wort herrlich gehört habe in Deutschland. Herrlich. Und mit dem, sagen wir so, Glaubenshintergrund hatte ich gedacht, herrlich hat was mit dem Herrn zu tun. Das ist ein göttlicher Tag, so ganz, ganz schön. Und ich war ziemlich erstaunt, wieso spricht einfach so die Dame über so ein herrlich, so in diesem Zusammenhang. Später habe ich erfahren, das hat so eine ganz, ganz weite Anwendung. Aber für mich war einfach so, richtig, so was symbolisch. Herrlich bedeutet einfach was, wie es Herres wünsche. Und wie ist die Herrlichkeit Gottes? Zur Einführung schlage ich vor, dass wir den Psalm 97 ab Vers 1 lesen. Also Psalm 97 ab Vers 1. Und da versuchen wir zu merken, was sind die Elemente der Herrlichkeit Gottes. Vers 1. Der Herr regiert als König. Er frohlocke die Erde, die vielen Länder sollen sich freuen. Wolken und Dunkel sind um ihn her. Gerechtigkeit und Recht sind die Grundfeste seines Thrones. Feuer geht von ihm her und verbrennt seine Feinde ringsum. Seine Blitze erleuchten den Erdkreis. Die Erde sieht es und erstickt. Die Berge zerschmelzen wie Wachs vor dem Herrn, vor dem Herrscher der ganzen Erde. Die Himmel verkünden seine Gerechtigkeit und alle Völker sehen seine Herrlichkeit. Ich hatte versucht nachzuvollziehen oder darüber nachzudenken. Wie soll beim Thron Gottes im Himmel ausschauen? Wie sieht das aus? Also von uns, nehme ich an, war keiner da. Ja? Wir haben ein paar Hinweise bekommen durch die Propheten. In ein paar, nicht vielen Stellen in der Bibel steht, wie das ausschaut. Und ich glaube, die Propheten haben versucht, nach bestem Wissen und Können das zu schildern. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass es deutlich beeindruckt voller ist, als was man die Worte dann wiedergeben kann. Hesekiel spricht darüber. Hesekiel Kapitel 1 ab Vers 13. Und da schreibt der Prophet, und dies war Vers 13, und dies war die Gestalt der lebendigen Wesen. Ihr Aussehen war wie brennende Feuerkohlen, wie das Aussehen von Fackeln. Und die Feuerkohle fuhr zwischen den lebendigen Wesen hin und her. Und das Feuer hatte einen strahlenden Glanz und von dem Feuer gingen Blitze aus. Und weiter in Vers 28 steht, wie der Bogen aussieht, der an einem Regentag in den Wolken erscheint, so war auch der Glanz ringsum anzusehen. So war das Aussehen der Erscheinung der Herrlichkeit des Herrn. So hat der Prophet sein Gesicht, er war da und hat das gesehen. In der Offenbarung sehen wir die Szene, diesmal ist an der gleichen Stelle, Offenbarung 1, Vers 16. Und er hatte in seiner rechten Hand 7 Sterne. Es geht um Herrn Jesus hier. Und aus seinem Mund ging es ein scharfes, zweisteiniges Schwert hervor. Und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne in ihrer Kraft. Was sind die Elemente, die wir erkennen? Also das starke Licht, wie die Sonne oder stärker als die Sonne, Regenbogen, Blitze, Feuerkohle, alles ist sehr hell. Und wie das Ganze Wie das Ganze gemacht wird, wie wir das wahrgenommen haben, das können wir nur sehr stark angestrengt machen. Ich erinnere mich, es war ein spezieller Tag in diesem Jahr. Normalerweise kümmern sich die Menschen nicht um die Sonne ganz. Ja, wenn die Sonne scheint, ist gut, da kann man rausgehen in den Bergen. Wenn es regnet, dann ist man ein bisschen betrübt und sagt, okay, ja, kann man nichts machen. Aber an einem besonderen Tag, jeder war mit den Augen Richtung Sonne. Was war das für ein Tag? Sonnenfinsternis. An einem einzigen Tag, alle 80, 30 Jahre, schaut jeder dahin. Ja, und sieht, versucht einfach zu schauen, was da passiert. Ich war bei der Arbeit und ich hatte nicht mehr geschafft, so eine Brille zu kaufen oder zu beschaffen. Und man hat einfach die Sonnenfinsternis live im Internet übertragen. Ja, und ich war bei der Arbeit, Laptop war aufgemacht und ich habe das Livestream gesehen. Man konnte ganz gut sehen, also durch eine spezielle Kamera gefiltert, wie das Ganze ausschaut. Und trotzdem habe ich gedacht, ich muss das aber live sehen, also richtig direkt. Dann ging ich raus und habe ich versucht, so ein bisschen zu gucken. Und es war sehr hell. Also mit oder ohne Sonnenfinsternis ist die Sonne sehr, sehr hell. Ja, das gibt's. Ja, kann man darüber nicht streiten. Und ich habe versucht, einfach durch zwei Finger zu gucken und so viel von dem Licht abzudämpfen, aber es ging nicht. Und dann gingen zwei Kollegen vorbei und die haben, dass ich die kannte, und sagen, bitte nicht ohne Brille gucken. Ja. Oh, Entschuldigung, ja. Dieses helle Licht, wenn man sich vorstellt, dass am Throne Gottes dieses Licht da ist, und das ist einfach eine Auswirkung oder ein Produkt der Herrlichkeit Gottes. Diese Herrlichkeit Gottes manifestiert sich einfach in dieser Weise, dass ein helles Licht unter anderem dann zu sehen ist, also wird wahrgenommen. Ich wünsche mir, dass alle von uns dieses Licht Gottes dann sehen werden, beim Throne Gottes. Die Predigt ist nicht zu Ende, es geht weiter. Es gibt Bilder aus einer ungefallenen Welt. Ja, und zwar nicht in den Galaxien, da gibt es auch die ungefallenen Welten auch, aber hier auf der Erde. Ja, die Erde war zu einer bestimmten Zeit, galt als eine ungefallene Welt, wo die Menschen rein waren und heilig. Und das war vor dem Sündenfall auf dieser Erde. Und Ellen White schreibt, dass Adam und Eva einen Lichtgewand hatten. Habt ihr schon mal gelesen? Also die hatten keine Kleidung aus Textilien, sie hatten ein Lichtgewand und alles war in Ordnung. Und warum hatten sie ein Lichtgewand gehabt? Warum hat nicht einfach so einen Standardanzug, so mit Krawatte und so, dem Adam und Eva mit langem Rock? Ja? Hat er aber nicht gemacht. Oder Lichtgewänder, wie kommt das? Also wo kriegt man ein Lichtgewand heutzutage? Geh mal zu C&A und da gibt es so Herren, Frauen und Lichtgewänder. Ja, und man sieht, ja, wie funktioniert das? Woher kommt das? Und wir wissen schon, Gott hat die Menschen nach seinem Bilde gemacht. Und wenn Gott ein Lichtgewand trägt oder um ihn Licht gibt, dann sind auch seine Geschöpfe so. Da sagt der Psalmist, Psalm 104, Abvers 2, Lobe den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist sehr groß. Mit Pracht und Majestät bist du bekleidet. Du, der sich in Licht hüllt, wie in ein Gewand. Der den Himmel ausspannt, wie eine Zeltbahn, der sich seine Obergemächer zimmert in den Wassern, der Wolken zu seinem Wagen macht und einherfährt aus den Flügeln des Windes, der seine Engel zu Winden macht, seine Diener zu Feuerflammen. Ja, merkt das bitte? Seine Diener zu Feuerflammen. Und ich denke, das enthält deutlich, was Adam und Eva damals hatten. Die hatten diese Lichtgewand, die war so wie ein Feuer. Und plötzlich passiert was. Und diese strahlende Welt, die vor dem Sündenfall da war, wird stark abgedunkelt, sodass sie genauso wie heute ausschaut. Ja, die Ellen White sagt, sie war einfach in ihrem Gesicht und hat gesehen, wie die ungefallenen Welten, welches strahlende Licht da zu sehen ist. Wieso ist dieses Lichtgewand verloren gegangen? Warum ist das so gewesen? Adam und Eva waren ungehorsam. Als sie die Verbindung zu Gott nicht mehr hatten, war diese Übertragung der Herrlichkeit nicht mehr vorhanden. Und sie waren einfach plötzlich bloß. Sie haben gemerkt, dass sie bloß waren, ja, und sie haben sich geschämt. Also wie in der Kindergeschichte von heute, was hätten Adam und Eva machen müssen? Sie hätten vielleicht zu Gott gehen müssen. Lieber Gott, es tut uns leid, ist passiert, ja. Jetzt musst du entscheiden, wie es weitergeht. Aber sie haben sich versteckt. Ja, sie haben sich versteckt. Sie haben gesagt, ja, wir kriegen irgendwie so geregelt. Haben sich versteckt. Wir haben Experimente gemacht in der Firma, in einem Lichtkanal. Und da gibt es so unterirdisch, ist es ganz interessant ausgerichtet. Und man hat einfach künstliches Tageslicht. Und wenn man unten ist, unter der Erde, und sie nur die ganz normale so Lichter, wenn die sagen, jetzt machen wir das Tageslicht an, wird plötzlich sehr hell. Man merkt gar nicht. Also wenn man zum Beispiel aus einem Tunnel rausgeht, dann passt sich das Gehirn und die Augen, Pupillendurchmesser, alles an. Man merkt das nicht so ganz. Aber wenn unter der Erde ist und dann plötzlich so ein Tageslicht simuliert wird, dann ist richtig hell. Man sagt, okay, das ist aber hell. Darüber hinaus, außer Tageslicht, gibt es eine künstliche Sonne. Und es ist so ein starker Reflektor, ich weiß nicht, 150 Kilowatt, ich weiß nicht, was für einen Wert er hat. Und wenn es eingeschaltet wird, man versucht irgendwie so zu machen. Also es ist so, als wäre die Sonne einfach hier 5 Meter entfernt. Und es ist sehr, sehr hell. Wenn aber diese Lampe ausgemacht wird, fällt alles in Dunkeln, so plötzlich. Und man sieht, okay, wie ist das eigentlich? Und dann freut sich man einfach, wenn draußen ist, einfach in der Sonne. Dieses Licht, das ist das Licht, was von der Herrlichkeit Gottes durch uns reflektiert wird oder reflektiert wurde. Nach dem Sündenfall, viele Jahre später, gibt es eine Wiederaufnahme der Wahrnehmung dieser Herrlichkeit. Und das passiert auf dem Berg Gottes. Wie heißt? Sind zwei. Berg Sinai. Ja, der andere ist der Berg Horeb. Auf dem Berg Sinai. Und da steht 2. Mose Kapitel 24, ab Vers 16. Und die Herrlichkeit des Herrn ruhte auf dem Berg Sinai. Und die Wolke bedeckte ihn 6 Tage lang. Am 7. Tag aber rief er Mose von der Wolke aus zu. Und die Herrlichkeit des Herrn war vor den Angesicht der Kinder Israels wie ein verzehrendes Feuer oben auf dem Gipfel des Berges. Mose aber ging mitten in die Wolke hinein, als er den Berg bestieg. Und Mose blieb 40 Tage und 40 Nächte auf dem Berg. Warum war ausgesprochen Mose gegangen? Warum nicht ein Diener, jemand aus dem Volk? Die haben sich nicht getraut, anscheinend. Aber warum nicht? Also wenn irgendwie, also vielleicht mache ich eine kurze Pause. Wir beabsichtigen, den Berg Ätna im Süditalien in Sizilien zu besuchen, so eine Wanderung zu machen und so. Und als ein bisschen so vorbereiten, uns vorzubereiten im Vorfeld, hatte ich gedacht, ich schaue mir einfach die letzte Eruption von 2002. Mal gucken, wie einfach so Lava ja, ausgegeben wird und Rauch und so. Und ich war sehr, sehr überrascht, als ich gesehen habe, stand auf YouTube, die letzte so Ausbruch, Eruption vom 15. März 2015. Und dann noch eine, 16. April 2015. Dann habe ich überlegt, oh, das muss aber sehr spannend sein. Ja? Dann hatte ich überlegt, ist vielleicht noch immer noch sicher, dahin zu gehen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl gehabt, was die Israeliten hatten. Das Berg war nicht aufgrund eines Vulkanausbruches, sondern aufgrund der Herrlichkeit Gottes. Die war da und sie haben sich nicht getraut. Warum nicht? Warum nicht? Also Moses ist da hingegangen, hatte kein spezielles, kein Asbestanzug oder irgendwie so Brille mit so Schwarzglas oder wie auch immer. Der ging dahin und die anderen haben sich nicht getraut. Die sagen, wie ein verzehrendes Feuer. Und bevor er direkt in Anwesenheit Gottes war, war er 40 Tage auf dem Berg und nach vielen Tagen hat er die Herrlichkeit Gottes direkt oder vielleicht einfach ums Eck sozusagen betrachten können. Wenn er aber zurückkommt, passiert was Interessantes. Und da steht in 2. Mose Kapitel 34 ab Vers 29. Als nun Mose vom Berg Sinai herabstieg und die beiden Tafeln des Zeugnisses waren in der Hand Moses, als er vom Berg hinabstieg, da wusste Mose nicht, dass die Haut seines Angesichtes strahlte, weil er mit ihm, mit Gott, geredet hatte. Und Aaron und alle Kinder Israels sahen Mose und siehe, die Haut seines Angesichtes strahlte. Und was haben die gesagt? Oh, wie hell, wie hast du geschafft? Das sagen die nicht, die sagen, da fürchteten sie sich, ihm zu nahen. Ja? Da fürchteten sie sich. Woher kommt diese Furcht? Die Kinder Israels trauten sich nicht, in der Nähe vom Berg zu kommen, in der Nähe des Berges überhaupt. Aber die eigentlich heilige Leute, Aaron und die anderen, die haben sich nicht getraut, nicht mal dem Mose anzunähern. Es ist eine gewisse Furcht, wenn die Herrlichkeit Gottes da ist und was passiert. Und ich vielleicht nicht so ganz reines Herz und Herz habe. Da fühle ich mich unwohl in der Anwesenheit Gottes. Man sieht, es gibt eine selektive Wirkung, ja eine unterschiedliche Wirkung dieser Herrlichkeit über die Menschen. Am Throne Gottes sind alle Engel, alle Geschöpfe und diese lebenden Wesen, die sind heilig und die können einfach diese Energie, diese Kraft vertragen. Aber auf der Erde passiert nicht genau das Gleiche. Da sind aufgrund des Sündenfalls und der Unsicherheit des Menschen, bin ich einfach heile oder nicht, gibt es eine gewisse Furcht an der Stelle. Wenn mein göttliches Leben führt, ein Leben, was Gott gefällt, dann kann sich der Herrlichkeit Gottes annähern, ohne dass ich mir Gedanken mache, was wird mit mir passieren. Mose redet mit seinem Volk und sagt weiter, ein paar Kapitel weiter, 5. Mose Kapitel 5, da steht, ich stand zu derselben Zeit zwischen dem Herrn und euch, sagt dem Volk, um euch die Worte des Herrn zu verkündigen, denn ihr habt euch vor dem Feuer gefürchtet und seid nicht auf den Berg gegangen. Und wer entscheidet, wer Gott sich annähern kann oder nicht? Das ist Gott selbst. Als die Empörung Korachs war in der Bibel, 4. Mose Kapitel 16, sie haben gesagt, wieso behauptet ihr, dass nur ihr oder du, Mose, zu Gott dich annähern kannst und kein anderer? Wir sind genauso gut wie du. Und dann sagt Mose, 4. Mose 16, ab Vers 5, und er sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte so, morgen wird der Herr wissen lassen, wer ihm angehört und wer willig ist, so dass er sich zu sich nähern lässt. Wenn denn er wählt, denn wir er zu sich nahen lassen. Und man muss ganz offen sagen, jeder von uns hat ein Gefühl des eigenen geistlichen Lebens oder des geistlichen Zustands. Und etwas ganz Interessantes habe ich in dem Psalmen festgestellt. Ist dieselbe Person, der David, einmal macht er eine Erklärung, einmal wird komplett verändert. Und zwar, die positive Erklärung finden wir in dem Psalm 21 ab Vers 5. David hat sich sehr nah am Gott gefühlt selbst und sagt oder schreibt Folgendes. Psalm 21, Vers 5. Er bat dich um Leben, du hast es ihm gegeben. Es spricht der König, also David und Herr. David spricht über sich selbst, aber über den König. Dauer der Tage für immer und ewig. Groß ist deine Herrlichkeit durch deine Rettung. Hoheit und Pracht hast du ihm gelegt. Also er bedankt sich bei Gott für was er bekommen hat. Vers 7. Denn du setzt ihm zum Segen für immer. Erquickst ihm mit Freude vor deinem Angesicht. Denn der König, also er, vertraut auf den Herrn. Und durch die Gnade des Höchsten wird er nicht wanken. Deine Hand wird alle deine Feinde finden. Deine Rechte wird sie finden. Welche dich hassen. Du wirst sie machen wie einen feurigen Schmelzofen zur Zeit deines Erscheinens. Der Herd wird sie verschlingen in seinem Zorn, das Feuer wird sie fressen. Sind manchmal ein bisschen teilweise harte Worte, er hofft aber auf die Gerechtigkeit Gottes. Er sagt, ich, König David, habe ich an Gott geglaubt, ich war gesegnet und die Feinde, die gegen Gott gekämpft haben, werden ihre Vergeltung bekommen. Ein paar Psalmen später fühlt sich aber der David nicht mehr in dieser Gruppe. Und da steht so, Psalm 90, Vers 7 und 8. Bevor wir lesen, wir sollen einfach darüber nachdenken, dass im Leben von David irgendwas passiert ist, was ihn einfach vom Gott entfernt hat. Wir wissen schon, worum es geht. Und er fühlt sich nicht in der Gruppe, die sagt, okay, Gott, du wirst einfach den Ungerechten vergelten. Er sagt Folgendes, Psalm 90, Vers 7. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, und jetzt sehr wichtig, unser geheimes Tun in das Licht deines Angesichtes. Mose. Okay, danke für den Hinweis. Warum hat sich der eine nah an Gott gefühlt und der andere fern von Gott? Ist vielleicht fast eine rhetorische Frage. In unserem Leben gibt es Zeiten, wo wir uns nicht nah zu Gott fühlen. Und wir müssen uns überlegen, warum ist es nicht so? Und nicht nur, was nach außen zu sehen ist, sondern steht es in dem Psalm 90, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun. Alles, was wir denken, dass wir denken, ja, das können wir von Gott ein bisschen verstecken. Es gibt nicht diese Möglichkeit. Viele der Propheten und der Apostel haben diese Herrlichkeit Gottes. Die waren da im Gesicht und sie haben einfach diese Herrlichkeit Gottes wahrgenommen. In 4. Mose steht, und an dem Tag, also ich lese ein paar Zitate, ein bisschen Schnelllauf durch. 4. Mose 9. Und an dem Tag, als die Wohnung aufgerichtet wurde, bedeckte die Wolke die Wohnung, nämlich das Zelt des Zeugnisses. Und am Abend war sie über die Wohnung anzusehen wie Feuer. Das heißt, diese Anwesenheit Gottes war mit dem Feuer wieder verglichen. 1. Könige, später in der Geschichte, 1. Könige Kapitel 8. Und hier passiert auch was Interessantes. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn, und da steht, die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus des Herrn. Und jetzt denk mal, okay, gut, der normale Mensch, der ist ein sündiger Mensch, der kommt nicht rein, sonst ist sein Leben in Gefahr. Aber die Priester konnten auch nicht hin. Und da steht in einer Stelle, dass auch Mose selbst in der Stiftshütte nicht reingehen konnte, weil die Herrlichkeit Gottes da war. Wir müssen vielleicht darüber nachdenken, dass das Gesetz empfangen hatte, knapp 40 Tage verbracht hat auf dem Berg, um das machen zu können. Also der Zustand des eigenen geistlichen Lebens. Jesaja sagt, Kapitel 29, Vers 6, Vom Herrn der Heerscharen wirst du heimgesucht werden mit Donner und Erdbeben und mit großem Krachen, Sturmwind und Ungewitter und mit verzehrenden Feuerflammen. Das heißt, dieses Licht, diese Flammen werden immer wahrgenommen. Joel sagt, Joel 2, Abvers 1, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, er spricht über den Tag des Herrn, ein Tag des Gewölks und des Wolkendunkels, Vers 3 weiter, fressendes Feuer geht von ihm her und hinter ihm her eine lodernde Flamme. Ist das Land vor ihm wie der Garten Eden gewesen, hinter ihm ist es eine öde Wüste und man kann ihm nicht entfliehen. Habakuk Kapitel 2, Vers 14. Denn die Erde wird erfüllt werden von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, gleich wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. In Kapitel 3, Abvers 3 steht in Habakuk weiter, Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Berg Paran. Seine Pracht bedeckt den Himmel und die Erde ist voll von seinem Ruhm. Ein Glanz entsteht wie Licht, Strahlen gehen aus seiner Hand hervor und dort ist seine Kraft verborgen. Es gibt aber einen Augenblick oder eine Zeit in der menschlichen Geschichte, wo die Herrlichkeit in Person gekommen ist auf dieser Erde. Und das ist wann passiert? Als Jesus auf diese Erde gekommen ist. Und in Matthäus Kapitel 17 wird eine Szene beschrieben. Und die wird benannt, also als Überschrift, als Übertitel, die Verklärung Jesu. Und ich möchte euch fragen, wann ist diese Verklärung Jesu eigentlich passiert tatsächlich? Wann hat begonnen? Hat begonnen da, wo da steht, 6 Tage oder 8 Tage nach dem vorherigen Ereignis, dann gingen die 3, da hat meiner Ansicht nach nicht begonnen. Ich glaube, die Verklärung Jesu hat begonnen bei seiner Geburt auf der Erde, weil vorher im Himmel war eigentlich in dieser Herrlichkeit, was auf dem Berg der Verklärung dann passiert. Wir lesen aus dem Matthäus 17, Abvers 1, Und nach 6 Tagen nahm Jesus den Petrus, den Jakobus und dessen Bruder Johannes mit sich und führte sie beiseite auf einen hohen Berg. Kurze Pause. Warum geht das nicht einfach so auf dem Feld irgendwo, so ein Pavillon, so ein Zelt? Und ja, warum braucht man immer hohe Berge, um geistliche Aktivitäten durchführen zu können? Und warum hohe Berge? Warum nicht einfach Berge, so ein Hügel? Ist jemand von euch oder von Ihnen, die gerne in den Bergen ist, so auf dem Gipfel? Man fühlt sich besonders da. Vers 2. Und er wurde vor ihnen verklärt und sein Angesicht läuterte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Die Bibel gibt diese Szene wieder, als wäre Jesus da umtransformiert, dass er einfach seine Herrlichkeit gezeigt hatte. Aber diese Herrlichkeit hatte er die ganze Zeit, als er im Himmel war. Das heißt, die Verklärung hat eigentlich begonnen bei seiner Geburt auf der Erde und der Herr hat einfach nur den Aposteln, den Dienern, den Jüngern, wie er vorher ausschaute. Warum hat er das getan? Habt ihr euch gefragt? Er möchte seinen Diener ermutigen. Richtig. Vielleicht gibt es einfach Zweifel. Wir sehen einfach ganz klar die Beispiele. Johannes der Täufer hatte gezweifelt. Bist du richtig der Messias? Und die anderen hatten auch ihre Fragen. Und er wollte einfach ihren Glauben stärken. Das heißt, sagt Ellen White, Jesus hat seine Herrlichkeit ausgezogen, um auf diese Erde kommen zu können. ja, als Kind. Und Gott gibt seinen Diener, belohnt seinen Diener für den Glauben. Ich gebe ein paar Beispiele. Der Stephanus, als er aufgrund seines Zeugens, sagen wir so, von dem Hohepriestern, er wurde gesteinigt. Und Gott hat in den letzten Augenblicken seines Lebens, hat ihn belohnt mit einem Bild vom Thron Gottes. Er hat gesagt, kurz bevor er gestorben war, hat gesagt, ich sehe die Himmel offen und der Sohn Gottes sitzen am Rechte des Vaters. Es gibt auch noch ein interessantes Geschehnis. Und ist der Saulus ein sehr eifriger, gläubiger Mensch? Und er wurde nach Damaskus geschickt, um Ordnung zu bringen, also mit dieser neuen Sekte. Und da passiert was Außergewöhnliches unterwegs. Er erzählt später von dem König, er sagt, Apostelgeschichte 26, Vers 13, da sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, heller als der Glanz der Sonne, das mich und meine Reisegefährten umleuchtete. Wir wissen, was passiert ist. Gott, also Jesus, hat ihm persönlich gezeigt in seiner Herrlichkeit und er konnte danach 3 Tage nicht mehr sehen. Er musste einfach auch durch ein Wunder, also seine Augengesundheit musste durch ein Wunder wiederhergestellt werden. Kennt jemand das Schweißtechnik, also wie man schweißt, so Elektroschweißen oder so? Ja, da hat man schon eine Schutzmaske, ansonsten gehen die Augen sehr schnell kaputt, also kann man nicht mehr sehen. Ich hatte einen Onkel gehabt, er war Elektriker und hat auch geschweißt und damals gab es nicht diese moderne Schutzmaske mit automatischer Abdunkelung, also wenn man nicht weiß, ist durchsichtig und wenn man beginnt zu schweißen, wird es sofort dunkel. Das sind die modernen. Damals waren einfach diese mit ganz normale schwarze Scheibe, ja, also wie man kennt. Und er hat immer so geguckt, also wo die Elektrode fällt und hat angefangen zu schweißen und dann richtig, also schnell mal die Maske vor dem Gesicht und er konnte weiter schweißen. Und da er so viel mal angefangen hat und immer diese Flamme einfach ins Auge gestrahlt hat, er konnte nicht mehr sehen. War in Panik im Krankenhaus und er hat gesagt, okay, gut, das passiert schon, wenn man schweißt, nach 3 Tagen hat er schon, seinen Sichtsinn wiederbekommen. Aber wie kann es sein, dass es genau das Gleiche ist passiert mit dem Saulus und das geht nicht von alleine weg, sondern man braucht die Intervention, also den Einsatz von Ananias, der auch sich gefragt hat, ja, sollen wir tatsächlich diesen Menschen heilen? Oder? Ja. Es ist sehr interessant, dieses starke Licht verursacht Blindheit bei dem Paulus. Aber das gleiche Licht, die Herrlichkeit Gottes, verursacht das Gegenteil, wann? Weiß jemand? Das steht in Jesaja Kapitel 35, Abvers 4. Jesaja 35, Abvers 4. Das ist ein Beispiel, wie das Gegenteil, also wie dieses herrliche, die Herrlichkeit, dieses herrliche Licht, das Gegenteil bewirkt. Vers 4. Sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes. Es geht um den Tag des Herrn. Er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Die gleiche Herrlichkeit, dieses starke Licht, die der Blindheit verursacht und Vernichtung verursacht bei den nicht heiligen Menschen, verursacht die Heilung bei den Menschen, die behindert sind in diesem Sinne. Dieses Licht, man hat viel gesprochen über Heiligenschein, man spöttert darüber und so, aber gibt es dieses Licht heutzutage noch zu sehen? Und es war eine britische Missionarin, eine Christin in Indien, die hieß Amy Carmichael. Hat jemand gehört? Ja, sie hat sich eingesetzt für Kinder, für Tempelkinder in Indien, die einfach abgegeben worden sind von seinen Familien. Und sie mussten das ganze Leben, so wie die Mönche, im Tempel dienen. Und das war nicht alles ganz sauber. Es war so, nach dem Buddhismus und Hinduismus waren bestimmte Regeln einzuhalten und das Kind hatte kein Leben. Und ein Mädchen namens Prina ist entfliehen und hat versucht, einfach wegzukommen. Ist nach Hause geflohen und ihre Mutter hat sie zurückgebracht. Und sie flieht nochmal und trifft diese Frau, die Amy Carmichael, und sie sieht sie, als würde ihr Gesicht strahlen. Hat sie so wahrgenommen. Es war unglaublich. Und sie wird wieder gefangen, sie wird wieder zurück zum Tempel gebracht und sie betet: Lieber Gott, der Frau mit dem Licht, wie ich gesehen habe. Sie wusste nicht über Israel und ja, Mose und Gesetz. Sie hat nur diese Frau gesehen, die sie so angelächelt hat, und ihr Gesicht hat gestrahlt. Das ist das Bild, was sie gesehen hatte, bevor sie wieder gefangen wurde und zurück zum Tempel gebracht wurde. Sie hat gebetet: Lieber Gott, diese Frau mit dem Licht, bitte hilf mir, dass ich aus dieser Situation rauskomme. Und die Geschichte kann man schon finden. Es ist sehr interessant, mal in Detail zu lesen. Sie kommt aus dieser indischen Kloster heraus und sie kann einfach nochmal zurückkommen zum Zentrum, missionarischen Zentrum, wo die Frau war. Und all diese, also die Wächter und alles, konnten gar nichts spüren. Sie hat viele Kinder gerettet oder hat ihnen ein besseres Leben geschenkt und ein Leben mit Gott. Die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit des Herrn wird sich manifestieren, wird präsent sein bei der Wiederkunft Christi. Das wissen wir. Das steht in Hesekiel Kapitel 43, Vers 2. Und das sind nicht nur die Jünger und die Apostel in dem Neuen Testament, sondern waren alle Leute, die Propheten, die den Tag Gottes abgewartet haben. Hesekiel Kapitel 43, Vers 2. Und siehe, da kam die Herrlichkeit Gottes Israels von Osten her, und seine Stimme war das Rauschen großer Wasser. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Psalm 50, Vers 3. Unser Gott kommt und schweigt nicht. Verzehrendes Feuer geht vor ihm her und rings um ihn stürmt es gewaltig. Jesaja, Kapitel 4, Vers 2. Jesaja nennt Herr Jesus der Spross des Herrn. Das wissen wir. Jesaja 4, Vers 2. An jedem Tag wird der Spross des Herrn schön und herrlich sein, und die Frucht des Landes wird der Stolz und der Schmuck für die Entkommenen Israels sein. Wie kann man am Tag des Herrn bestehen bleiben? Was ist das Rezept? Muss man irgendwas machen, um am Tag des Herrn errettet zu sein und nicht vernichtet zu sein? Das kann jeder entscheiden. Man kann ein Leben führen mit Gott oder ein Leben getrennt von Gott. Und da ist die Entscheidung bei jedem dann hinterlassen. Vom Anfang an hat Gott zu seinen Dienern gesprochen und dem Abraham sagt, 1. Mose 17, steht so in der Schrift, ab Vers 1, als nun Abraham 99 Jahre alt war, erschien ihm der Herr und sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. 2. Korinther, Kapitel 7, da steht, ab Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von allen Befleckungen des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Herrlichkeit in Gottes Furcht. Als Mose über den Tag des Herrn spricht, sagt Folgendes, 5. Mose 33, Vers 2. Und er sprach: Der Herr kam vom Sinai und erleuchtete ihnen auf von Seir her. Leuchtend erschien er vom Bergland Paran und kam von heiligen Zehntausenden her. Aus seiner Rechten ging ein feuriges Gesetz für sie. Ich war ziemlich erstaunt, als ich das gelesen habe, ein feuriges Gesetz. Steht nicht mehr ein Licht, ein starkes Licht, sondern ein feuriges Gesetz. Und sind zwei Situationen. Und dafür entscheidet sich jeder von uns dann selbst. Die negative Seite wird in Jesaja Kapitel 2, Vers 19 dargestellt. Und man wird sich, bezogen auf den Tag des Herrn, Jesaja 2, Vers 19, und man wird sich in Felshöhlen und Erdlöcher verkriechen aus Furcht vor dem Herrn und vor der Herrlichkeit seiner Majestät, wenn er sich aufmachen wird, um die Ende zu schrecken. Ziemlich dunkel schaut es aus, aber die positive Seite wird in Petrus, also 1. Petrus Kapitel 5 dargestellt und das gefällt mir sehr. 1. Petrus 5, Vers 4. Es ist die andere Gruppe. Dann werdet ihr auch, wenn der oberste Hirte offenbar wird, den unverwelklichen Ehrenkranz empfangen. Der Psalmist sagt es ganz schön. Psalm 67, Vers 2. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns, damit man auf Erden deinen Weg erkenne. Unter allen Heidenvölkern dein Heil. Möge uns helfen, dass wir dieses Licht und diese Helligkeit Gottes als Christen und als Diener Gottes reflektieren und ein Licht für die anderen sein können. Amen.